Ja, und jetzt bist du zugeschaltet, Hermann.
So, da bin ich jetzt dran. Ja, ist ja gut. Ja, heute befassen wir uns mit dem 9. Kapitel der Apostelgeschichte. Dieses Kapitel enthält 3 Berichte. Die Bekehrung des Saulus, die Heilung eines Gelähmten und die Auferweckung einer Frau, deren Namen genannt wird, Tabitha. Das heißt übersetzt die Gazelle. Vielleicht war es eine zierliche junge Frau. Diese Frau war gestorben. Weil aber viele Witwen um sie trauerten, kann es auch sein, dass sie selbst verwitwet war. Es gibt ein interessantes Detail, das von ihr berichtet wird. Sie war Lehrerin. Jedenfalls zeigte man Petrus, als er in das Haus der Tabitha kam, die Unter- und die Oberkleider, die diese Frau angefertigt hatte. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, gibt uns also einen kleinen Einblick in die Personen der damaligen ersten Gemeinde. Über eine Frau, die für andere gelebt hat, die andere Gemeindeglieder mitversorgt hat. Also eine junge Gemeinschaft von Jesus-Anhängern, in der es auch ganz normale alltägliche Gewohnheiten gab. Aber gut, diese Frau war gestorben. Ich will aber jetzt nicht auf diese Geschichte eingehen, sondern auf die Bekehrung des Saulus, die im Vordergrund dieses 9. Kapitels steht. Saulus war ein besonders eifriger Kämpfer für die Reinheit des jüdischen Glaubens. Er war Zeuge bei der Steinigung des Stephanus, mit der die Verfolgung der Jesus-Sekte in Jerusalem einen Höhepunkt erreicht hatte. Und als eine jüdische Sekte muss man die Gemeinschaft der Jesus-Anhänger in den ersten Jahren nach dem Tod und der Auferweckung von Jesus bezeichnen. Wegen ihrer Verfolgung flohen die Jesus-Gläubigen aus Jerusalem in andere Städte. Auch in Damaskus hatten sich einige eingefunden. Das ließ nun Saulus nicht ruhen und er machte sich mit einigen Begleitern auf den Weg, um die Jesusgläubigen in Damaskus aufzuspüren und sie gefangen nach Jerusalem zu führen. Auf dem Weg dorthin hatte er ein Erlebnis, das ihn buchstäblich zu Boden warf und dadurch, dass er seine Lebensrichtung völlig veränderte. Ich lese dazu die Verse 1 bis 9 in diesem 9. Kapitel. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu den hohen Priestern und erbat sich von ihnen Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges waren, also die des Weges waren, das ist eine Bezeichnung für die Christengemeinschaft, damit er einige fände, Männer wie Frauen, und sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Lukas berichtet hier von einem Ereignis, das man als die Geburtsstunde der Weltchristenheit bezeichnen kann, nämlich die Bekehrung des Saulus. Also die Berufung des Juden Saulus zu einem Missionar für die Jesusbotschaft in vielen Provinzen der damaligen Welt. Ich will Frühgeschichte des Christentums eingehen und auf die entscheidende Rolle, die Saulus dabei spielte, den man später auch Paulus nannte. Ich will vielmehr am Beispiel des Damaskus-Erlebnisses von Saulus zeigen, wie Gott einem Menschen so begegnen kann, dass er seine Lebensrichtung völlig ändert. Das wird heute auf eine andere Weise geschehen als damals bei Saulus. Aber auch heute gibt es Bekehrungserfahrungen, die viele Parallelen haben zu dem, was Saulus erlebt hat. Ich habe deshalb die Worte, die ich jetzt vorlese, die ich aufgeschrieben habe, überschrieben mit den Worten: Die Bekehrung des Saulus oder ein Mensch wird aus der Bahn geworfen und ändert seine Lebensrichtung. Auf drei Punkte will ich dabei eingehen. Erstens, ein Mensch wird aus der Bahn geworfen. Zweitens, er hört eine Stimme und fragt, was soll das bedeuten? Und drittens, Gott spricht zu ihm und das führt diesen Menschen in eine neue Zukunft. Ich habe also versucht, das Damaskus-Erlebnis zu aktualisieren, das heißt zu fragen, wie könnte sich heute eine solche Kehrtwende zugetragen haben. Also diese drei Punkte. Erster Punkt, ein Mensch wird aus der Bahn geworfen. Saulus wird aus der Bahn geworfen. Ganz plötzlich trifft ihn ein Blitz. Es umstrahlt ihn ein Licht aus dem Himmel, schreibt Lukas. Martin Luther hat in seinen jungen Jahren etwas Ähnliches erlebt. Wir wissen es aus seinen Berichten. Er geriet in einem Dorf in Thüringen in ein Gewitter. In Todesangst rief er eine Heilige an, um Schutz. Und er sprach ein Gelöbnis aus: Wenn er am Leben bleibt, dann will er Mönch werden. Und 14 Tage später trat er ein in das Augustinerkloster in Erfurt. Das war die Geburtsstunde der sogenannten Reformation, dieses Gewitter und dieser Blitzeinschlag im Stotternheim für Martin Luther. Blitze. Blitze können einen Menschen aus der Bahn werfen. Und Blitze können eine sehr unterschiedliche Gestalt haben. Beispiel. Ein Arzt sagt einem Menschen, dass dessen Krankheit unheilbar ist. Das schlägt in das Leben dieses Menschen ein wie ein Blitz. Alles ändert sich für diesen Menschen. Es wird für ihn keine berufliche Karriere geben. Er braucht keine Bewerbung mehr zu schreiben. Er wird den Schulabschluss seiner Kinder nicht mehr erleben. Seine Freunde werden ihn mit anderen Augen anblicken, mit einer gewissen Beklommenheit und mit Mitleid. Nichts wird bleiben können, wie es ist. Die Diagnose des Arztes wirft diesen Menschen aus der Bahn. Das kann auch durch den Tod eines vertrauten Menschen geschehen. Von einer Stunde auf die andere kann der andere ihm nichts mehr sagen. Er antwortet nicht mehr. Es ist so, als habe man einen Teil von sich selbst abgerissen. Oder ich bekomme eine andere schlechte Nachricht, oder nicht nur eine, sondern viele. Neulich habe ich von einer Frau gehört, die von heute auf morgen von ihrem Arbeitgeber gekündigt wurde. Zugleich hat sie ihr Vermieter auf die Straße gesetzt und zu allem Überfluss bekam sie eine sehr schlechte ärztliche Diagnose. Die Häufung solcher Erfahrungen hat viele Menschen buchstäblich aus der Bahn geworfen und zu Obdachlosen gemacht. Wie reagiert man, wenn die Sicherheiten des eigenen Lebens wegbrechen, wenn man aus der Bahn geworfen wird, wenn nichts gleiten kann, wie es ist, und man an eine Grenze des bisherigen Lebens gekommen ist? Ich komme zurück zu den Worten der Apostelgeschichte. Saulus hört eine Stimme, die ihn fragt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er fragt: Wer bist du, Herr? Ich will versuchen, eine aktuelle Form dieser Reaktion auf persönliche Grenzerfahrungen zu skizzieren. Damit will ich beim zweiten Punkt: Er, der aus der Bahn geworfene Mensch, hört eine Stimme und fragt, was soll das bedeuten? Es ist ein erster Schritt der Reaktion auf persönliche Grenzerfahrungen, wenn man fragt, sagen? Was kann ich daraus lernen? Was bedeuten sie für mich? Die Frage von Saulus lautet anders. Wer bist du, Herr? Für Saulus ist das, was er erlebt, kein Zufallsereignis, kein böser Eingriff des Schicksals. Er sieht sofort, er hat es mit Gott zu tun und deshalb fragt er, was Gott ihm sagen will. Damit gerät er auf einen Weg, der ihn weiterführt. Er bleibt nicht gelähmt und blind am Boden liegen. Und es gibt auch für uns keinen besseren Weg, mit einer Grenzerfahrung fertig zu werden, als zu fragen, Gott, was willst du mir dadurch sagen? Was willst du mir sagen durch die Kündigung des Arbeitsplatzes, durch den Tod eines geliebten Menschen, durch eine schwere ärztliche Diagnose und so weiter? Wer bist du, fragt Saulus. Und wir können fragen, wie kann ich dich, Gott, in dieser Grenzerfahrung wiedererkennen? Was um Himmels Willen soll ich daraus lernen? Was ich daraus lernen kann, ist in jedem Fall ein viel tieferes Verständnis von Gottes Liebe. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe zu uns, schreibt Saulus, als er zum christlichen Missionar geworden ist und Paulus genannt wurde. Wenn mir alle menschlichen Sicherheiten wegbrechen, wird mir die Liebe Gottes viel wertvoller. Wenn die von Menschen gemachten Stützen zerbrechen, kann ich mich viel elementarer auf Gottes Liebe stützen. Mein Vertrauen auf Gott macht sich nicht mehr so sehr an glücklichen Erfahrungen fest, sondern an seinem Zuspruch, der gerade in schlechten Erfahrungen gilt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, ich stehe zu dir, oder? Gott sagt zu mir, ich meine es gut mit dir, ich begleite dich auch in den dunklen Stunden deines Lebens bis zu einem wunderbaren Ziel. Auch wenn ich nichts spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Da sagt eine Frau am Grab ihres Verlobten, Julia Hausmann, in ihrem Lied, so nimm du meine Hände, auch wenn ich nichts spüre von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Gott gebe, dass wir seine Stimme hören in den dunklen Erfahrungen unseres Lebens und dass wir hören, was er uns sagen will. Auf jeden Fall gibt er uns die Zusage, ich stehe zu dir, was immer auch kommen mag. Und das ist wertvoller und hilfreicher als alle menschliche Stütze, als alle menschliche Sicherheit und alles menschliche Glück. Damit habe ich auch schon etwas zu meinem dritten Punkt gesagt, nämlich Gott spricht zu dem, der aus der Bahn geworfen wird, und der lässt sich in eine neue Zukunft führen. Ich lese wieder die Worte der Apostelgeschichte. Saulus hört eine Stimme, die ihm sagt, steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Dem selbstbewussten, energiegeladenen Kämpfer für den Glauben wird also gesagt, was er tun soll. Das ist ganz neu für ihn. Bisher hat er anderen gesagt, was sie tun sollen. Jetzt ist er völlig abhängig davon, was andere zu ihm sagen, wie andere ihn führen, denn er kann gar nichts mehr selber tun, kann auch nicht mehr sehen. Der Mensch, der aus der Bahn geworfen wurde, ist jetzt auf die Hilfe anderer angewiesen. Und die anderen nehmen ihn an der Hand und führen ihn in die Stadt. Dort lebt ein Mann namens Hananias, dem Gott den Auftrag gibt, sich um Saulus zu kümmern. Und im Gespräch mit diesem Mann fallen dann Saulus buchstäblich und im übertragenen Sinne die Schuppen von den Augen. Er kann wieder sehen und er erkennt, was Gott ihm sagen will und warum er ihn zu Boden fallen ließ. Ich habe von der Frau gesprochen, die mehrere Grenzerfahrungen auf einmal gemacht hat. Kündigung des Arbeitsplatzes, Kündigung der Wohnung, eine schlechte ärztliche Diagnose. Diese Frau war in einer christlichen Familie groß geworden, aber das lag lange zurück. Gott war ihr in den vielen Jahren danach gleichgültig geworden. Jetzt war aber auch diese Gleichgültigkeit zerbrochen. Sie ahnte, dass sie eine Hilfe brauchte, um wieder Grund unter die Füße zu bekommen. Sie kannte die Adresse einer christlichen Gemeinschaft und ging dorthin. Was sie dort hörte, war der Zuspruch Gottes. Ich lasse dich nicht im Stich, denn du bist mein geliebtes Kind. Jeden von uns, dem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wird Gott zu Menschen schicken, denen er ein Wort für uns hat. Ein ermutigendes, tröstendes, klärendes Wort. Es kann uns in eine engere Verbindung zu Jesus führen, zu einer verbindlicheren Gemeinschaft mit anderen Christen. Es kann uns zum Bruch von alten Gewohnheiten ermutigen und uns ein ganz neues Lebensziel zeigen. Das Gespräch mit Christen, zu dem uns Gott auffordert, wird uns helfen, wieder Boden unter die Füße zu bekommen und nicht zu verzweifeln. Auch unsere Lebensrichtung kann sich dadurch ändern, so wie bei Saulus, der zum Paulus wurde. Das sind nun einige Gedanken zum Damaskus-Erlebnis von Saulus. In der einen oder anderen Form kann jeder von uns ein Erlebnis dieser Art haben oder hat es schon gehabt. Man wird aus der Bahn geworfen. Man versteht, dass Gott einem selber dadurch etwas sagen will. Man hört darauf. Der Stolz wird gebrochen und man sucht das Gespräch mit anderen Christen. Auf diese Weise wächst die Verbindung zu Jesus und man erkennt klarer, wie der Weg zum Ziel des eigenen Lebens aussehen soll. Und es kann auch ein ganz neuer Weg und ein ganz neues Ziel sein. So wie bei Paulus. Amen. Mhm.